NDR Info. Themen des Tages.
Folgende Themen haben wir für die kommende halbe Stunde vorbereitet. Alles rund um Volkswagen. Dort hat der Aufsichtsrat gestern überraschend eine Einigung verkündet. Wie sieht es für die 4 angezählten Werke in Deutschland aus? Was bedeutet es für Mitarbeitende, Standorte? Wohin steuert VW? Viele Fragen. Wir versuchen, einige davon zu beantworten. Thüringen hat ja die einzige Brombeerkoalition in Deutschland. CDU, SPD und BSW regieren zusammen. Doch nun wollen weitere 10 BSW-Abgeordnete die Partei verlassen. Was das für die Koalition bedeutet, hören wir gleich. Und es gibt Bekennerschreiben zu den Sabotageaktionen an Unspannwerken in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Die Polizei fahndet nach einem Mann. Er kommt aus Nordrhein-Westfalen und bezeichnet sich selbst als Einzeltäter. Auch dazu gleich mehr. Ich bin Birgit Langhammer. Guten Abend. Wie sieht der Weg aus für die 4 VW-Standorte in Deutschland? Also weg vom Aus hin zu einem ergebnisoffenen Arbeiten? So umreißt es jedenfalls Niedersachsens Ministerpräsident Lies. Und VW-Konzernchef Oliver Blume sprach gestern Abend von einem starken Signal für die Zukunft des Volkswagen-Konzerns. Es hat eben nicht die befürchtete Eskalation gegeben, keine sofortigen Werksschließungen, sondern geplant ist ein umfassendes Sparpaket und vor allem für alle etwas mehr Zeit. Erst Ende Juni kommenden Jahres soll dann ein Konzept für die europäischen Werke vorgelegt werden. Wir hören gleich auch noch Einschätzungen der IG Metall und einem betroffenen Bürgermeister dazu. Vorher aber die Gesamtlage von Oliver Jürgens aus Hannover.
Das Rätselraten um die Zukunft des Volkswagen-Konzerns geht weiter. Vor allem bei denen, die unmittelbar betroffen sind. Zum Beispiel bei den Volkswagen-Beschäftigten im Werk von VW Nutzfahrzeuge in Hannover. Die Einigung zwischen dem Konzernvorstand, der Arbeitnehmerseite und dem Land Niedersachsen hat nicht viele Beschäftigte überzeugt.
Es wird immer drumherum gesprochen, es wird nicht genau geantwortet. Also fühlen wir uns halt.
Wenn das hier mit was anderem weitergeht, ist mir das im Endeffekt egal. Ich baue ja auch Waschmaschinen, das stört mich jetzt nicht.
Für unser Werk ist, glaube ich, überhaupt nichts klar. Das ist eine Gnadenfrist, sagte jemand. Und nach einer Gnadenfrist kommt der Gnadenschuss. Ne? Wir haben jetzt erst Gewerkschaftssitzung, aber ohne dass wir unsere Kraft überhaupt ausgespielt haben, so eine weitreichende Verabredung zu unterschreiben, da bin ich dagegen.
Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hingegen wertet die Einigung bei Volkswagen als Erfolg. In großer Vertraulichkeit sei ein Kompromiss gefunden worden. Schließlich seien die vom Vorstand geplanten Werksschließungen erst einmal vom Tisch. Allerdings müssten jetzt einzelne Maßnahmen erarbeitet werden.
Wie gelingt es uns, weniger Modellvarianten zu haben und trotzdem 9 Millionen Autos zu verkaufen? Wie gelingt es uns, die sozusagen Variantenvielfalt und Ausstattungsvielfalt so zu reduzieren, dass wir wirtschaftliche Autos auf den Markt bringen können und trotzdem zufriedene Kunden haben. All diese Fragen, die müssen jetzt beantwortet werden. Das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten wird es darum gehen, aus einem Konzeptbeschluss Details zu arbeiten. Und die werden auch dann immer wieder einzeln beraten und beschlossen werden müssen.
Rein rechnerisch sollen bei VW 50.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das steht nun auch fest.
Ich kann sagen, dass in etwa davon die Hälfte in Deutschland zum Tragen kommt, also der Summe und damit möglicherweise auch des Personals. Und dann über alle Gesellschaften, sind ja in Summe 170 Gesellschaften, die dahinter stehen. Und dann wird man sehr genau sehen müssen, was bedeutet das zum Beispiel für die Standorte in Deutschland von VW, was bedeutet das für Niedersachsen.
Stefan Reindl vom Institut für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen ist der Ansicht, dass Volkswagen nicht umhinkommt, die 4 Werke in Hannover, Emden, Zwickau und das Audi-Werk in Neckarsulm zu schließen, egal wie viel eingespart wird.
Der Konzern ist einfach auf 12 Millionen Fahrzeuge bislang ausgerichtet. Das Unternehmen ist nur in der Lage, derzeit mit 9 Millionen Fahrzeugen in den Markt zu ziehen. Und die teuersten Werke sind nun mal hier in Deutschland. Also insofern haben wir hier Überkapazitäten von rund 500.000 Fahrzeugen jährlich. Wir brauchen also weniger Modelle, den Abbau von Parallelstrukturen. Und das ist, glaube ich, einfach auch die Beschlusslage.
Andere Autoexperten sprechen hingegen nur von 2 Werksschließungen. Vom Volkswagen-Vorstand erwarten das Land, der Betriebsrat und die IG Metall nun innerhalb eines Jahres Konzepte für eine stabile Zukunft aller Werke. Spannend dürfte es noch werden, sollte der Vorstand diese Konzepte nicht liefern können.
Ja, soweit schon einige unterschiedliche Bewertungen nach der Einigung bei Volkswagen zusammengefasst von Oliver Jürgens. Die Aktien haben auch sofort reagiert. Es ging um fast 10% für die VW-Vorzugsaktie nach oben. Aber was bedeutet das konkret für das Personal, für die Menschen in den Werken? Weil es soll ja deutlich Stellenabbau stattfinden, auch in Deutschland. 25.000 Jobs stehen da noch im Raum zusätzlich. Also, gibt's jetzt Hoffnung bei Arbeitnehmervertretern? Darüber habe ich mit IG Metall Küste Bezirksleiter Daniel Friedrich gesprochen. Eigentlich sollten ja heute erstmal noch Ideen von Personalvertretung und Land Niedersachsen vorgestellt werden. Dazu kam es jetzt nicht mehr. Wie plötzlich war die Einigung gestern Abend für Sie?
Naja, das hat eine Dynamik, wo am Ende des Tages man sich entschieden hat, jetzt schnell auch zu Ergebnissen zu kommen. Aber das Ergebnis heißt ja nicht, dass der Personalabbau akzeptiert ist, dass irgendwie Werksschließungen jetzt durch sind, sondern im Gegenteil, der Vorstand wollte ja, dass Werksschließungen beschlossen werden. Das ist nicht der Fall. Und der Vorstand wollte auch, dass die Abspaltung der Kernmarke erfolgt. Auch das ist nicht der Fall. Kurzum, wir haben jetzt einen Zwischenschritt. Keine Werksschließung, keine Abspaltung. Aber nach vorne raus brauchen wir Lösungen. An denen muss jetzt bis nächsten Sommer hart gearbeitet werden.
Und dennoch, wie ordnen Sie jetzt ein, dass es keine Eskalation gegeben hat? Ist das jetzt, dieser Zwischenstand, auch ein Erfolg, so wie Ministerpräsident Lies das sagt?
Ja, es ist zumindest keine Niederlage, weil wir haben nicht die Werksschließung an den vier Standorten und wir müssen weiter für Perspektiven streiten. Und das ist etwas, was in der medialen Berichterstattung manchmal so schwierig rüberkommt. Da steht so drin, dass der Aufsichtsrat da jetzt einen Haken hinter gemacht hat und dann wäre das jetzt so. Mal als Beispiel, die neue Zahl des Beschäftigtenabbaus ist eine rechnerische Zahl. Da wird man nochmal genau hingucken müssen, ob das so kommt, wie es in den Raum gestellt worden ist. Also die Auseinandersetzung geht jetzt los und ich will auch eins ganz deutlich sagen. Wenn weiterhin der Vorstand so vorgeht wie jetzt, nämlich dass er gegen die Menschen arbeitet, dann ist die Eskalation weiter vorprogrammiert. Das heißt, wir haben unsere Fahnen nicht in den Keller geräumt, die sind weiter sozusagen vor der Tür und in dem Moment, wo wir sie brauchen, sind wir auch auf der Straße und dann wird es richtig laut werden, weil wir wollen Perspektive.
Jetzt am Verhandlungstisch und vielleicht auch in höheren Management-Ebenen sagt man eben, das wäre ein Erfolg. Man hat auf jeden Fall ja erstmal nochmal Zeit gewonnen. Was wird Ihnen jetzt aber gerade auch von Mitgliedern zurückgemeldet? Wie wird es da gesehen? Auch als großer Erfolg?
Naja, es ist viel Unsicherheit. Ich meine, keiner wusste, dass die Aufsichtsratssitzung vorgezogen wird. Auch das wollte das Unternehmen ja geheim halten und hat da sehr viel Druck gemacht, dass man da ja keine Kommunikation hat. Dann gibt es am Abend eine Meldung, so schnell können Sie gar nicht in den Betrieb kommunizieren wie die Kollegen über Sie. Das Radio ist eben unser schnellstes Medium, aber auch über andere Bereiche. Und da jetzt wieder Sachlichkeit reinzubringen, da ist Unsicherheit da. Ich meine, es geht um Perspektiven. Da haben junge Menschen eine Ausbildung angefangen. Andere haben ihren Job aufgegeben, um bei VW anzufangen. Oder gibt es Generationen, die jetzt schon Oma, Opa da gearbeitet haben. Und das steht immer noch in Frage. Kurzum, wir haben die Werke nicht geschlossen nach diesem Beschluss, aber sie sind eben auch noch nicht gerettet. Und das macht den Menschen Angst. Und diese Angst, da ist der Vorstand endlich gefordert. Die Menschen haben in den Werken ihren Job gemacht, Arbeitskosten reduziert. Und wir brauchen die Zusage zu dem, was wir letztes Jahr verabredet haben, nämlich, dass neue Produkte auch nach Emden kommen zum Beispiel.
Wir sprechen gleich auch noch mit dem Emder Bürgermeister. Erstmal aber nochmal, Sie haben die Werke angesprochen. Vier Werke in Deutschland im Volkswagen-Konzern noch in Gefahr, zwei auch in Norddeutschland. Jetzt haben wir Zeit. Das ist, glaube ich, der größte Gewinn, wenn wir das heute nochmal unterm Strich zusammenfassen. Also Zeit gewonnen auch für Verhandlungen. Aber die strukturellen Probleme bleiben ja. Wo sehen Sie denn alternative Verwendungsmöglichkeiten? Wie offen sind Sie auch als IG Metall zu sagen, gut, dann machen wir nicht Autos, machen wir was anderes?
Ja, die Menschen wollen Autos bauen, dafür sind die Fabriken da und das ist auch die höchste Priorität. Und ich glaube auch, das ist ja in diesen Beschlüssen auch sehr deutlich, wir brauchen eine schlankere Struktur. Es kann nicht sein, dass in dem Konzern sich 2, 3, 4, manchmal 5 Stellen mit demselben beschäftigen. Man braucht schnellere Entscheidungswege, aber muss, wie gesagt, aber auch die Menschen mitnehmen. Wir müssen die E-Mobilität nach vorne bringen. Wir müssen sozusagen auch schauen, dass wir technisch das beste Auto der Welt wieder haben. Und natürlich brauchen wir auch eine Lösung zu den Arbeitskosten oder Ähnliches. Aber wir haben natürlich auch Bereiche, wo wir sehen, wenn es dann nicht geht oder nicht mehr ganz geht, dann sind auch Alternativen in der Debatte. Aber wie gesagt, nach vorne raus, die erste Priorität ist, wir haben eine Zusage gegeben, dass wir die Arbeitskosten senken, zum Beispiel in Emden. Das haben wir gemacht, an den anderen Standorten auch. Und die andere Zusage war, dass dann Modelle nach Emden und an die anderen Standorte kommen. Und das ist das, wo der Vorstand jetzt erstmal gefordert ist und an dem wir den auch messen werden.
Sagt der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Offene Kritik kommt von Hannovers Oberbürgermeister Belit Unay. Er zeigte sich nicht so begeistert, denn es gebe keine klaren Perspektiven. Und er meinte vor allem, die Sparte Nutzfahrzeuge von Volkswagen stehe gar nicht in Konkurrenz zu China. Wie sieht es am zweiten Nordstandort aus? Dazu Tim Krüthoff, der parteilose Oberbürgermeister in Emden. Ihn habe ich gefragt, wie haben Sie denn von der Einigung erfahren? Was ist Ihre Einschätzung dazu?
Ja, erfahren habe ich davon tatsächlich dann auch aus den Schlagzeilen und man kriegt natürlich dann sofort also zig Nachrichten auch von besorgten Menschen, die einem schreiben und sagen, was ist denn das jetzt schon wieder, das ist doch erst für morgen angedacht und wie kann es dann sein, dass dem jetzt so zugestimmt worden ist. Und dann beginnt die Recherche und dann muss man erst mal schauen, was ist jetzt eigentlich wirklich beschlossen worden, was ist neu, wo liegen die Nuancen, was ist zur Kenntnis genommen, was ist am Ende wirklich auch beschlossen worden. Also das war gestern kein schöner Abend und heute auch ehrlich gesagt kein schöner Tag.
Also für Emden muss man auch konstatieren, so wie für alle anderen Standorte, die Unsicherheit bleibt. Es wird weiter verhandelt, es gibt jetzt aber immerhin mehr Zeit. Wie groß ist die Konkurrenz jetzt auch zu anderen Standorten?
Ja, dieses mehr Zeit hätten wir ja gar nicht unbedingt gebraucht, denn wir haben tatsächlich zu Ende 24 ja die Vereinbarung geschlossen, jetzt zu Ende 26 Ziele für das Werk Emden zu erreichen und sind dort eben entsprechend auf Zielfahrt. Wir haben eine gute Prognose auch für das nächste Jahr. Die Autos, die wir hier bauen, sind nachgefragt, werden nachgefragt, steigend nachgefragt. Wir stehen vor der Einführung einer Produktaufwertung beim heutigen ID4. Also im Grunde genommen stehen alle Zeichen auf Erfolg für den Standort. Und dann ist das natürlich schon ein Schlag in die Magengrube, wenn hier nochmal diskutiert wird und wenn die Möhre ein Stück weiter gehangen wird. Die, wo man eigentlich dachte, die erreicht man jetzt bald.
Das heißt also auch dieser zeitliche Aufschub und dass es jetzt heißt, man geht nochmal ins Gespräch, man entwirft jetzt zusammen und ja auch mit Geschlossenheit Betriebsrat des Land Niedersachsen, der Volkswagen-Konzern zusammen. Das strahlt ja erstmal eine große Einigkeit aus. Aber für Sie ist es eigentlich sogar ja fast negativ, wenn es nochmal in eine Runde geht?
Nein, also was positiv ist, das haben Sie vollkommen richtig gesagt, das ist einmal, dass diese außerordentliche Hauptversammlung vom Tisch ist, dass man wieder an einem Tisch sitzt, dass man miteinander redet, aber man kann sicherlich auch verstehen, wenn man mit Mitarbeitern einen Vertrag schließt oder mit Mitarbeitenden und ihnen sagt, so bis Ende 26 müsst ihr das und das geliefert haben, dann geht es für euch definitiv weiter und dann heißt es, jetzt gibt es nochmal eine Bewährung, dann ist das natürlich etwas, was einen nicht glücklich macht, also und wo man nicht sagt, Mensch, also eigentlich hätten wir das Thema zum jetzigen Zeitpunkt gerne erledigt gehabt. Gleichzeitig sehen wir natürlich die Perspektive, die da drin ist und wir sehen das Werk in Emden perfekt aufgestellt. Aber es ist etwas, was die Menschen ja mürbe macht, also weil sie jetzt eben lange schon in dieser Unsicherheit leben und diese Unsicherheit sich nochmal wieder verlängert. Und deswegen kann man immer nur appellieren, haltet durch, arbeitet weiter dran, gebt dem Vorstand eben nicht das in die Hand, dass ihr eure Ziele nicht erreicht, denn dann hätte der Vorstand ein Instrument zu sagen, in Emden geht es nach 2031 nicht weiter.
Die Unsicherheit haben Sie schon angesprochen und dass Sie eben auch von vielen schon kontaktiert wurden. Wie groß, ganz platt gefragt, ist eigentlich Ihr Einfluss, also als Bürgermeister, wobei im Herbst für Sie ja auch eine Wahl. Sie sind ja davon vielleicht sogar auch direkt an den Wahlständen dann betroffen.
Absolut. Man kann als Oberbürgermeister immer nur, hat man nur das Wort. Also wir haben als Rat der Stadt Emden ja auch eine Resolution verabschiedet, haben auch nochmal auf unterschiedlichste Punkte hingewiesen. Also ich sag mal, da ging es bis hin zur Bundesregierung, das Thema Altersteilzeit beizubehalten, weil das der Industrie in Deutschland ermöglicht zu atmen, das Thema der Zölle für Europa, also auf all diese Sachen hinzuweisen. Und Sie können im Grunde genommen nur an der Seite der Menschen sein und Sie können mit dem, was ich jetzt gerade tue, den Fokus eben auch auf das Werk Emden lenken und sagen, halt stopp, es gibt doch auch andere Lösungen, andere Ideen, die wir mit dem Betriebsrat gemeinsam mit der Gewerkschaft dann auch entwickeln. Und wo Sie sagen, es kann einfach, ist unvorstellbar, dass aufgrund der Situation, wir sind ein 100% elektrisches Werk, hier ist über 1 Milliarde Euro investiert worden und die Produkte werden nachgefragt, dann wird es uns doch gelingen, für das Werk Emden hier eine Auslastung auch über 2031 hinzubekommen. Und wir brauchen Investitionen in den Standort, es braucht eine neue Lackiererei, das muss bis Ende des Jahres entschieden werden. Und das sind natürlich Dinge, wo man immer wieder drauf drängen kann und wo man eben auch die Landesregierung dann anspitzen kann und sagen kann, hey, vertretet unsere Interessen bitte im Aufsichtsrat. Das geht einfach für diese ganze Region nicht, dass wir über so etwas wie Werkschließungen überhaupt nur nachdenken.
Und eine Umwidmung sehen Sie für Emden auch nicht, eben weil so viel investiert wurde und weil Sie so spezialisiert sind?
Absolut. Und da haben wir auch ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht, wenn ich hier an die Insolvenz der Nordseewerke denke. Da sind wir wirklich gebrannte Kinder. Und das sehe ich auch absolut überhaupt gar nicht ein. Denn wir sind ja hier, wie eben beschrieben, auf einem guten Weg. Wir wollen hier weiter Autos bauen. Die Leute wollen arbeiten. Die Leute haben gezeigt, dass sie Transformation können, dass sie E-Mobilität können. Und das wollen wir weitermachen. Und wir können dieses Werk auch noch weiter auslasten. Denn das ist das A und O. Volumen hier am Stadtstand bekommen. Denn je mehr Autos hier gebaut werden, desto geringer sind die Kosten pro Stück. Und deswegen wollen wir Auslastung hier für den Standort und sind da in Summe auch auf einem guten Weg.
Und wie planen Sie im Rathaus weiter? Weil es hängt ja eben auch für den Standort Emden und Ostfriesland viel davon ab. Und wenn es jetzt doch noch mal eine längere Hängepartie gibt?
Naja, wir haben vor 7 Jahren tatsächlich angefangen, unsere Wirtschaftsförderung auch neu aufzustellen. Denn wir dürfen ja auch nicht verhehlen, dass wir auch in den letzten Jahren hier schon Arbeitsplätze in signifikantem Umfang verloren haben. Auch bei den Zulieferern zum Beispiel. Viele Zulieferer sind durch den Wechsel von der Verbrennerwelt auf die Elektromobilität nicht mehr hier am Standort. Dort haben wir jetzt neue Betriebe angesiedelt, tatsächlich auch aus dem Defense-Bereich, in dem sie dann jetzt tätig sind, um dort wieder hochwertig gebundene Arbeitsplätze zu haben. Wir haben glücklicherweise den Bereich der Erneuerbaren, der gerade im Hochlauf ist, sofern die Bundesregierung nicht auch diesen Wirtschaftszweig abwürgt, wo neue Arbeitsplätze entstehen. Wir sind in der Diskussion um einen neuen Marinehafen hier für die Stadt Emden. Das alles sind Aspekte, wie wir eben versuchen, ein Stück weit das auszugleichen, was aktuell eben bei Volkswagen passiert. Aber das ist natürlich keine Kompensation oder das ist nichts, was in hochwertige tarifgebundene Industriearbeitsplätze hier am Standort ersetzen kann.
Sagt Tim Krüthoff, der parteilose Oberbürgermeister in Emden. Das Gespräch haben wir kurz vor den Themen des Tages geführt. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Helke Janssen in Hannover beschäftigt sich viel mit Volkswagen und meint, trotz der Unsicherheit sei es ein guter Beschluss auch für die Mitarbeitenden.
Etwa 50.000 Arbeitsplätze werden gestrichen und 4 VW-Werke stehen weiter auf der Kippe. Es mag seltsam klingen, aber für die Beschäftigten sind das auch gute Nachrichten. Es ist gut, dass der Streit bei Volkswagen nicht komplett eskaliert ist. Hätten Vorstand, Betriebsrat und das Land Niedersachsen es nicht geschafft, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen, hätte das den Konzern in den kommenden Monaten gelähmt. Der Betriebsrat hätte nämlich ganz genüsslich an vielen anderen Stellen blockieren und ausbremsen können. Und über Monate hätte man sich bei VW dann wieder nur mit sich selbst beschäftigt. Es ist gut, dass sich alle Seiten zusammengerauft haben. Denn auch wenn das bitter für die Belegschaften ist, es zeigt, dass sich in der Analyse der aktuellen Lage alle einig sind. Dass Volkswagen zum Beispiel zu viel Personal an Bord hat und dass Aufträge, die für die Werke zuletzt weggebrochen sind, nicht mehr wiederkommen. Das erkennt auch der Betriebsrat an. Klar, die Hängepartie um die Werke in Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm geht weiter. Die Beschäftigten an allen 4 Standorten können sich nicht sicher sein, wie es langfristig für sie weitergeht. Aber es ist gut, dass das VW-Management ab jetzt gemeinsam mit den Arbeitnehmern nach Wegen sucht, die Arbeit in den Standorten zu halten. Und dass der Betriebsrat genauso für den Zukunftsplan verantwortlich und daran gebunden ist wie die VW-Chefetage. Dass nicht überall an den Volkswagen-Standorten weiter Autos gebaut werden, ist absehbar. Aber wenn es Vorstände, Betriebsrat und die Landesregierung in Hannover schaffen, Alternativen für die Werke zu finden, zum Beispiel andere Industrieunternehmen ins Boot zu holen, dann wäre das bestmögliche Ergebnis. Es mag banal klingen, aber es ist gut, wenn jetzt nicht mehr gegeneinander gearbeitet wird, sondern gemeinsam. Denn für die VW-Werke überhaupt Lösungen zu finden, wird schon schwer genug.
Die Meinung von Helke Janssen. Soweit also Volkswagen. Wir kommen zu einem weiteren Thema, denn kurz vor 3 Landtagswahlen im Osten Deutschland rumort es jetzt in Thüringen. Und zwar beim BSW, also einer der Regierungsparteien. Dort sind ja schon Mitglieder ausgetreten und nun steuert der parteiinterne Streit auf einen neuen Höhepunkt zu. Nach MDR-Informationen werden heute nämlich mindestens 10 weitere Mitglieder den Austritt aus der Landtagsfraktion und vermutlich auch aus der Partei erklären. Darunter auch die Vizeministerpräsidentin Katja Wolf. Hintergrund: die Entwicklung der Bundespartei bzw. der Namensgeberin der Partei, Sarah Wagenknecht. Und die wiederum geht hart mit entscheidenden Mitgliedern ins Gericht. Was heißt das alles für den Kurs der Bundespartei? Dazu Frank Eichmann aus Berlin.
Nicht wir haben den Kurs des BSW verlassen, sondern die Bundespartei, sagt die bisherige Thüringer BSW-Landeschefin Katja Wolf. Neben sich die anderen 9 Landtagsabgeordneten, die ebenfalls das BSW verlassen haben. Und über die Katja Wolf sagt:
Wir sind geeint in dem Gedanken, Probleme zu lösen, Vertrauen zurückzugewinnen. Wir sind nicht gewählt für endlose Selbstbeschäftigung, für ständige Abwehrkämpfe und für das Ertragen von Flirts mit Rechtsradikalen.
Mehrfach hatte Sarah Wagenknecht die Brandmauer zur AfD als undemokratisch in Frage gestellt. Medienwirksam erst AfD-Chefin Alice Weidel, dann den Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke zum Streitgespräch gebeten, unabgesprochen mit der eigenen Thüringer Fraktion. Auf deren Massenaustritt reagierte Wagenknecht umgehend, ausführlich, unversöhnlich und schriftlich. Dass ausgerechnet in Thüringen, dem Bundesland mit der anfangs größten Zustimmung, unsere Landesliste mehrheitlich von Leuten gekapert wurde, die sich den Hoffnungen und Erwartungen der Wähler offenkundig nie verpflichtet fühlten, das sei bitter, habe der Glaubwürdigkeit des BSW bundesweit geschadet und die AfD gestärkt, so Wagenknecht. Besonders problematisch, am Sonntag wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Umfragen sehen das BSW unterhalb der 5%-Hürde. Auf Nachfrage versucht BSW-Spitzenkandidatin Claudia Wittig, dem Rückzug der BSW-Abgeordneten in Thüringen kurz vor der Sonntagsabstimmung noch etwas Positives abzugewinnen. Wittig unterstützt Parteigründerin Wagenknecht und ruft den Ex-Parteimitgliedern mehr oder weniger hinterher, dann eben ohne euch.
Nun wissen also alle, wofür das BSW wirklich steht. Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn dieser Konflikt früher gelöst worden wäre und wenn früher die richtigen Konsequenzen aus den Fehlentwicklungen in Thüringen gezogen worden wären.
Eine Partei zerlegt sich vor laufenden Kameras, das schreckt Wähler ab. Denn die lieben keinen parteiinternen Zwist. Dennoch sei es zu früh, das BSW abzuschreiben, sagt Politikwissenschaftler Eiko Wagner von der Freien Universität Berlin.
Aber die Chancen, sich zu etablieren, sind mit dem heutigen Tag, glaube ich, deutlich gesunken. Und ich würde es auch für sehr schwierig erachten, dass das BSW die 5%-Hürde auch in Landtagswahlen im Osten zukünftig so einfach schaffen wird.
Dabei hatte Politprofi Wagenknecht mit der Gründung ihres BSW durchaus den richtigen Riecher, sagt Politikwissenschaftler Wagner.
Es war ja auch eine Partei, die so einen interessanten Bereich im Politikraum abgedeckt hat, der sonst nicht so richtig besetzt ist, nämlich diese Kombination aus Sozial- und wirtschaftspolitisch eher so Mitte-Links, aber gesellschaftspolitisch eher so ein bisschen konservativ oder Mitte-Rechts. Aber das ist dann halt nicht gut gelungen. Es gab von Anfang an die Fragen, ob Sarah Wagenknecht die richtige ist für die Managementarbeit des Parteiaufbaus. Und jetzt zeigt sich, dass es halt nicht geglückt ist.
Für ihr neues Projekt verließ Sarah Wagenknecht vor 3 Jahren die Linke. Deren Parteichef Luigi Pantisano kommentierte den Thüringer BSW-Aderlass ohne jede falsche Freundlichkeit.
Das Projekt von Sarah Wagenknecht, eine eigene Partei zu gründen, ist gescheitert. Sie selbst verursacht dort, wo sie Dinge anfasst, Chaos und hinterlässt verbrannte Erde.
In Thüringen wird nächste Woche neu sortiert, wie es nach dem Aus der BSW-Fraktion politisch weitergeht. Für das BSW fällt die Entscheidung über die Zukunft der Partei am Sonntag. Mit dem Scheitern an der 5%-Hürde in Sachsen-Anhalt droht auch im Bund die politische Bedeutungslosigkeit.
Ein Bericht von Frank Eichmann. Und zum letzten Thema heute: Sabotage in Deutschland beschäftigt uns auch in dieser Ausgabe. Offenbar sind Manipulationen an weiteren Umspannwerken gefunden worden, auch in Dormagen, in Aachen und Ganderkesee. Zumindest in Niedersachsen hat sich da jetzt nichts bestätigt. Dafür sorgen mit handgeschriebene Bekennerbriefe jetzt für eine neue Spur zu den selbstgebauten Raketen, die Kurzschlüsse in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen verursacht haben. Ein Mann aus NRW beschreibt darin offenbar, wie er die Taten geplant hat, offenbar alleine, aber auch warum. Und die Polizei hält diese Schreiben für authentisch und fahndet nach dem Verfasser. Die Frage an Joschka Heinemann: Hat sie ihn inzwischen gefunden?
Es handelt sich um einen Mann aus Gevelsberg, Jahrgang 77. Das Komische, die Bekennerschreiben sind mit vollen Namen und Adresse unterzeichnet. Das ist höchst ungewöhnlich, deswegen sind sich die Ermittler auch noch nicht so sicher, ob der Mann wirklich der Verfasser ist oder ob der Name nur genutzt wurde. Das sagt auch NRW-Innenminister Herbert Reul.
Er macht es namentlich. Ob das dann auch der Wirklichkeit entspricht, ob er wirklich der einzelne Täter ist, der unterwegs war und überall im Land bis Brandenburg die Sachen vorbereitet und hingelegt hat, das ist viel zu früh, das festzulegen.
Es gab einen SEK-Einsatz am Wohnort des Mannes. Angetroffen hat man ihn dort aber wohl nicht. Nach ihm wird jetzt europaweit gefahndet. Was aber ziemlich sicher ist: Die Schreiben sind authentisch, denn sie enthalten Täterwissen. Motiv des mutmaßlichen Täters: Er wolle gegen die fossile Nutzung von Energie vorgehen. So steht es zumindest in diesen Schreiben.
Erst Brandenburg, dann Bergheim und jetzt die versuchten Angriffe auf Dormagen und Weißweiler. Passiert ist dort aber nichts, oder?
So sieht es derzeit aus. Spaziergänger hatten gestern Abend in Dormagen eine Abschussvorrichtung entdeckt und vielleicht hat das sogar dazu geführt, dass der Angriff nicht durchgeführt werden konnte. Und in Weißweiler durchsuchten Beamte in Schutzausrüstung seit dem Morgen das Kraftwerk und die Umgebung. Hinweise auf Schäden scheint es nicht zu geben. Nach WDR-Informationen wurden Gegenstände entdeckt, die verdächtig sein könnten. Von der Polizei bestätigt ist das aber noch nicht.
Informationen von Joschka Heinemann zu den Sabotageaktionen. Das waren die Themen des Tages, immer neu um kurz nach 17 Uhr hier bei NDR Info. Und Sie finden die Ausgaben auch in ARD Sounds. Das